Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Erwin Staudt. Heute mit dem zweiten Teil des spannenden Gesprächs über Führung, Motivation und Erfolg in Business und im Fußball.
Du lernst dann Stufe um Stufe, aber was zählt und was ich von Anfang an gemerkt habe, du musst die Fähigkeit entwickeln, mit Menschen zu arbeiten. Das heißt, in der Basis, du musst Menschen mögen und nicht als Hindernis betrachten. Ich habe so viele
Du musst Menschen mögen.
Genau.
Als Wirtschaftsboss. Das finde ich einen spannenden Satz. Das wäre sicherlich auch ein Rat, den man Führungskräften oder in Aufstrebende mitgeben darf.
Ja, ich habe so viele Kollegen erlebt, die so im Gespräch den Eindruck vermittelt haben, was könnte ich in dieser Firma alles bewegen, wenn ich nicht mit diesen Flaschen umgeben wäre. Mhm. Ja, das ist so eine Einstellung, da wird es mir richtig übel, wenn ich sowas höre. Weil das sind alles Menschen, die mit ihren Familien und ihrem ganzen Geschick und ihren Hoffnungen und allem in dieser Firma sind. Also musst du die führen. Du musst denen irgendwo die Freude an einer gemeinsamen Zukunft vermitteln. Das ist wichtig, ja. Und wenn du das kannst, hast du auch erfolgreiche Führungseigenschaften. Und dann, was mir immer sehr imponiert hat, ist, wenn eine Firma oder wenn eine Führung ethische Werte vermitteln kann. Ich habe mal hier in Leonberg den Wahlkampf gemanagt für einen unserer Oberbürgermeister. Und dann habe ich dem auch einen Vorschlag gemacht. Dann sagt er zu mir, das werde ich auch nie vergessen, das machen wir nicht, Erwin. Ich will lieber anständig verlieren als unanständig gewinnen.
Das ist positiv.
Da ist das super. Und deshalb, ja, das, solche Dinge haben mich unglaublich geprägt und deswegen, ich bin ein sehr starker Verfechter von Menschen und Ethik und Werten, Wertestruktur.
Ja, und glaubst du, da gibt es dann Unterschiede, was quasi einen Chef oder eine Führungskraft in dieser Rolle unterscheidet bei einem 260-Mann-Betrieb, einem 2600-Mann-Betrieb oder einem 26.000-Mann-Betrieb oder einem 260.000-Mann-Betrieb? Du hast das ja.
Ja, ich habe das, ja, schon gesehen. Also wir hatten damals in Deutschland, IBM war 26.000 Mitarbeiter, wir hatten da noch viel Produktion mit drin, aber das Entscheidende ist, du musst, egal wie viele Menschen dich sehen, du musst deine Wertewelt leben. Und das vermittelt sich an die Menschen. Ich habe das nachher beim VfB auch erlebt. Da waren wir nur so 250, ja, knapp 300 Menschen im Unternehmen. Aber egal ob 20.000 oder 200, die Wertewelt ist die gleiche. Der Unterschied ist das Interesse der Öffentlichkeit, das ist richtig. Beim VfB hatte ich plötzlich natürlich das Gefühl, alle Welt interessiert sich für das, was wir machen. Alle Welt weiß es besser, jeder würde es anders machen, aber immer erst hinterher.
Ich 20.000 Trainer im Start.
Ja, ich habe zu meinen Kritikern immer gesagt, hey Leute, was ihr heute beurteilt, das ist eine Ex-Post-Betrachtung. Hinterher. Meine Entscheidungen und die von meinem Team, die sind ex-ante, also vorher. Ja. Und das ist der
Unterschied.
Genau. Das ist der Unterschied.
Das heißt, dieses man muss Menschen mögen, das resoniert bei mir immer noch. Das ist schon fast ein Mantra. Das ist eine ganz zentrale Einstellung für jemanden, der Menschen bewegen will oder dazu
bringen
will, dass sie in ihrem Job irgendwas Außergewöhnliches tun.
Ja.
Bleiben wir vielleicht gleich noch ein bisschen beim Thema Motivation. Du hast eben schon diese Idee des Wir-Gefühls bei IBM angesprochen und das ist auch meine Erfahrung. Ne? Ohne Wir-Gefühl funktionieren Teams nicht, Mannschaften nicht, Unternehmen nicht, also langfristig zumindest nicht. Ich persönlich erlebe gerade bei großen Unternehmen oft so ein bisschen das Gegenteil. Also einerseits einen hohen Frustrationsgrad, ein bisschen im Sinne dessen, was du eben auch gesagt hast. Ich bin nur von Idioten umgeben und ich, ne, wenn die nur alle vernünftig würden. Und dann kommt noch dieses Gefühl so von abgekoppelt sein dazu, vom großen Ganzen irgendwie. Und das ist so ein bisschen auch so ein Innovationshemmer oder Killer, denke ich mir, dass das häufig so Fehlervermeidung irgendwie wichtiger wird als gemeinsam was wagen.
Ja, also das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Der geht nämlich in die Richtung, wie schaffe ich es aus einem Unternehmen das kreative Potenzial rauszuholen? Was du beschreibst, genau. Das sind mehr die Ängste, ja, die in einem großen Unternehmen sind. Die Ängste, genau. Der Druck, ich meine, der Druck ist natürlich zurzeit überall spürbar. Woher kommt der Druck? Wir vermindern in den großen Unternehmen Zug um Zug die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Also die Ressource Zeit wird knapper, ja. Die Ressource Geld wird knapper. Die Ressource Mensch wird knapper. Bei steigender Komplexität dessen, was wir tun. Also daher kommt der Druck, ja. Und das, und Druck erzeugt, Frust, Stress, Angst um den Arbeitsplatz, wenn immer gekürzt wird in allen Bereichen. Und dann kommen noch dazu bestimmte Führungseigenschaften, um auf das Stichwort Kreativität zurückzukommen. Was uns vorwärts bringt eigentlich, ist Innovation, etwas anders machen. Wenn du aber beispielsweise eine Führung hast, die bei jedem ernst gemeinten Vorschlag immer gleich die Hände hochreißt und sagt, oh, das haben wir schon tausendmal probiert, oh, das ist viel zu teuer, oh, das klappt. Ja. Verstehen Sie, dann kommt bald keiner mehr und macht einen Vorschlag, weil er sagt, das ist ja sowieso zu teuer und wird sowieso abgelehnt, das bringt mir keinen Erfolg.
Ja, du hast gerade diesen Druck angesprochen. Natürlich sagt auch jedes Unternehmen, ja, ich habe hier Marktdruck und Kostendruck und tralala. Auf der anderen Seite, gerade IBM war ja immer schon recht modern unterwegs, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und hat halt auch investiert in die Kultur. Ich glaube, IBM hat mehr oder weniger als erstes irgendwie eine Krankenversicherung eingeführt.
Ja, ja.
Vorletzten Jahrhundert als erstes, glaube ich, schwarze Mitarbeiter in den USA zu Kunden geschickt, Frauen in Führungspositionen, Homeoffice, da ist ja immer Investition drin.
Also ja, dieses genau.
Argument, wir haben so viel Kostendruck, deswegen haben wir so einen Stress und deswegen haben wir keine Leute und deswegen muss es jetzt so schnell. Das beißt sich doch irgendwie, oder?
Ja, oder zum Beispiel, was ich bei IBM kennengelernt habe, IBM hat praktisch die Leute animiert, innovativ zu sein. Wenn du da einen Vorschlag gemacht hast, der zu Kosteneinsparungen oder mehr Einnahmen geführt hat, hast du eine Prämie gekriegt. Das heißt,
Teilhabe.
Ganz bewusst, jeder ist verantwortlich, dass der Laden sich bewegt, ja, in die richtige Richtung. Und das wurde honoriert, nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Auszeichnungen und öffentlicher Würdigung. Und ich sage Ihnen, was ist auch meine Erfahrung, die viele Menschen haben nicht aufs Geld geschient, allein die Anerkennung, die öffentliche Anerkennung war wichtig für viele Menschen, sich wirklich Gedanken zu machen, um Dinge besser zu gestalten. Und die Unternehmen, die das ganz gezielt machen, sind in meinen Augen auch langfristig die erfolgreichen.
Erstaunlicherweise ist Anerkennung ja kostenmäßig auch gar nicht so schlimm, ne? Kostet ja gar nicht so viel.
Nein, ich meine, da können wir noch viel lernen. Also das, was ich in Amerika erlebt habe, das war der Hammer. Wenn da Meetings waren mit amerikanischen Mitarbeitern, da sind die Manager, haben hergegangen und gesagt, wir haben dieses Jahr dies und dies erreicht und John, du hast das besonders gut gemacht und hat ihm einen Check über so und so viel $1,000 gegeben und die anderen haben alle applaudiert. Ich hätte mich in Deutschland nie getraut, sowas zu machen. Warum? Weil wir einfach in unserer Gesellschaft dazu tendieren, dass dann Neid aufkommen zu lassen. Ja, warum ausgerechnet der und so. Also in USA war das irgendwie immer klar, wenn der John oder der Jack was Besonderes macht, dann kriegt er einen Check.
Ja, und wird vor der Mannschaft
gelobt. Ja, genau.
Wir haben im Unternehmen mal versucht, den Mitarbeiter des Monats einzuführen. Und genau wie du sagst, dann kommt sofort, wieso denn der und ich nicht? Ich habe doch auch.
Ja.
Also dieses Mitfreuen, weil wir vorhin über Kulturunterschiede gesprochen haben, vielleicht ist das so ein bisschen die nordeuropäische, ne? Diese leichte Neidkultur, so unangenehm das vielleicht
ist. Ja, ich kann es aber irgendwie psychologisch nicht ableiten. Also da gibt es Leute, die sich mit sowas wissenschaftlich beschäftigen und die wissen das auch, warum wir so sie. Aber es gibt einen Grund. Aber was für mich immer wichtig war, es gibt dort eine gewisse Einstellung, gerade in den USA, die eben bei uns nicht da ist. Also und das Wort, das entscheidende Wort ist Neid. Mhm. Auch karrieremäßig und so. Ja, karrieremäßig habe ich das beobachtet. Die Amerikaner freuen sich, wenn der Nachbar so und da Chef geworden ist, dann freuen sich alle mit und versuchen nicht tausend Dinge zu finden, die bei ihm negativ sind und die eigentlich dagegen sprechen, gegen eine Karriere.
Ja, das ist schon ganz spannend. Diese Art von Emotionalität unterscheidet uns
auch
schon weltweit ein bisschen.
Stimmt.
Thema Emotionalität, das ist ja auch so ein Schlagwort aus dem Lehrbuch der Führung, ne? Und was mich interessieren würde, ist, auch in der Kundenbeziehung wird ja heute dieses Konzept der Kundenbindung immer mehr so in Richtung Kunden zu Fans machen interpretiert. Ich meine, der Fußball wusste das ja schon immer, aber in Unternehmen kommt man da so langsam drauf und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. In so einem riesigen globalisierten Wettbewerb ist die Wahrscheinlichkeit, durch ein tolles Produkt zu punkten, vielleicht heute gar nicht mehr so groß wie früher. Aber worum geht es aus deiner Sicht in der Beziehung zu Kunden oder zum Markt oder von mir aus auch zu Vertriebspartnern oder Lieferanten? Gibt es da so Erfolgsfaktoren?
Ja, da gibt es einer der ganz wichtigen Erfolgsfaktoren, also sehr allgemein betrachtet, ist, du musst dem Kunden zeigen, dass es leicht ist, mit dir Geschäfte zu machen. Die Amis haben da den Ausdruck, easy to do business with, ja. Das heißt, wenn du dich beim Kunden, also das Wichtigste, okay, lass mich das mal so aufziehen. Easy to do Kunde. Das heißt, es muss zunächst mal leicht mit dir sein, mit dir menschlich in Kontakt zu kommen. Das heißt, du musst eine gewisse Offenheit bringen. Der Kunde ist nur offen zu dir, wenn du auch offen auftrittst und nicht da versuchst, eine Hidden Agenda in den Raum zu stellen. Und dann habe ich meinen Leuten immer gesagt, Leute, es ist wichtig, dass man eine Sache ganz in den Vordergrund schiebt. Du hast zwei Ohren und einen Mund. Also hör doppelt so viel zu, wie du redest.
Sprichst.
Ja.
Und, gute Regel.
Und nein, das Entscheidende ist immer, vor allem unsere Hightech-Vertreter sind dann gerne zum Kunden rausgegangen und haben dem eine Stunde erzählt, was wir für tolle Maschinen bauen und wie toll wir sind und wie schnell und sicher und verfügbar die Maschinen sind. Viel wichtiger ist, wenn du zum Kunden gehst, frag ihn doch einfach mal am Anfang, wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 5 Jahren? Und dann erzählt er dir in der Regel alles. Und dann musst du nur noch mitschreiben. Und dann hast du schon deine potenziellen Aufträge alle auf Papier. Und musst sie nur der Reihe nach abarbeiten.
Frag den Kunden nach seinem Weg.
Genau, was er will, wo er hin will, ja. Und dann sagt er dir genau, ob er expandieren will, ob er ins Ausland gehen will, ob er reduzieren will, ob er zu hohe Kosten hat. Und dann kannst du ihm Vorschläge machen. Und das ist das Dritte, was wichtig ist. Geh zum Kunden, wenn du eine gute Idee hast, und warte nicht, bis er dich anruft, weil er was braucht. Ja. Das haben wir sehr viele DAX-Vorstände übrigens gesagt. Warum kommt ihr immer nur, wenn ihr einen Quartalsabschluss habt oder ein Jahresende oder irgend sowas, weil ihr noch Aufträge braucht? Überlegt euch doch mal, was für mich wichtig sein könnte und macht mir einen Vorschlag.
Wieder im Sinne des anderen denken.
Ganz genau.
Also dieses, man muss Menschen mögen, heißt eben offensichtlich auch, man muss sich in den anderen irgendwie reindenken und reinfühlen.
Ja, da gibt's ja den Begriff Empathie, ja, und das ist genau. In der Kundenbeziehung sehr, sehr wichtig.
Ja. Jetzt hast du eben auch gesagt, den Kunden fragen, was sein Ziel ist. Generell dieses Thema Ziele, Strategien, Visionen, ja. Das ist ja so im Business das ganz große Thema. Mich würde interessieren, ob du davon ausgehst, dass das auch für den persönlichen Erfolg gilt. Also hast du immer irgendwie so eine Art Masterplan für einen Weg gehabt oder hast du eine Vision oder vielleicht sogar so eine coole selbstgebastelte Fotokollage daheim? Wie bist du auf der persönlichen Ebene mit dem Thema Ziel umgegangen?
Nee, also ich habe meine persönlichen Ziele viel tiefer gesteckt gehabt für mich persönlich. Ich wollte natürlich eine gewisse Führungsaufgabe haben, aber mein Ziel war eigentlich darauf ausgerichtet, sagen wir mal, mit einer Supertruppe eine schöne Geschäftsstelle zu leiten. Also Geschäftsstelle war bei uns immer eine Stadt, Hamburg, Hannover. Und die Geschäftsstelle, die habe ich bei meinem 40. Geburtstag, so rundherum wurde ich nach Berlin versetzt und habe dann eine super schöne Geschäftsstelle gehabt. Die Stadt Berlin, eingemauert, mitten in der DDR. Und das war eine für mich und für meine Familie eine ganz tolle Zeit und auch eine ganz prima Zeit, um interessante Kunden kennenzulernen, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Heute noch, nach fast 40 Jahren. Und das ist hochinteressant, das heißt also diese menschliche Komponente war da sehr ausgeprägt. Und dann habe ich das natürlich nicht mehr geplant, weil ich habe offensichtlich in Berlin so einen guten Eindruck gemacht, dass ich nachher 2-3 Sprünge gemacht habe, die einfach daraus resultiert haben.
Mhm. Und wenn du so auf deine Jugend nochmal zurückschaust, diesen kleinen Erwin in der Schule, unterscheidet den aus heutiger Sicht was von den ganzen anderen Kids am Gymnasium Leonberg? Also ich weiß nicht, warum ist Erwin Deutschlandchef von IBM geworden und Michael oder Silke oder Peter Buchhalter und Projektmanager? Was gibt's da einen Unterschied?
Weil Erwin in den Augen der anderen halt immer ein Lustiger war, der immer einen guten Spruch drauf hatte, der nicht danach geschrebt hat, der Klassenbeste zu sein, sondern der einfach Abitur machen wollte, egal mit welcher Note, Hauptsache den Zettel in der Hand und an die Uni gehen können. Ich habe also meine Ziele, ich war nie auf Spitze getrimmt in den Bereichen Schule und so, und das hat mich irgendwie mit den anderen, die Mehrheit hat ähnliche Vorstellungen gehabt, und das hat mich verbunden. Ich war auch von der ersten bis zur neunten bei uns im Gymnasium Klassensprecher mit einem Mädchen zusammen, also immer Jungen und Mädchen. Und das habe ich gerne gemacht. Ich habe mich auch gerne für andere eingesetzt und solche Dinge. Und das zieht sich dann durchs ganze Leben fort. Wenn du einmal Verantwortung übernommen hast und hast auch das Erfolgserlebnis da draußen, auch die Enttäuschungen erlebt, willst du das nicht mehr missen.
Ja, Erwin, du hattest schon gesagt, dass du bei IBM ja mehr oder weniger von der Lochkarte bis zur Entwicklung von modernen KI-Systemen dabei warst. Und auch der VfB stand ja am Anfang nicht im allerhellsten Licht, als du da gestartet hast. Das bringt mich zum Thema Krisen, Rückschläge oder vielleicht allgemein gesagt Veränderung. Gibt's irgendwie eine Erfahrung von dir, was ein guter Umgang ist mit Krisen, mit Schwierigkeiten?
Also den VfB, als ich den VfB übernommen habe, war ja einer der Gründe, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass der Verein, der Aufsichtsrat einen Verbindungsmann brauchte zur Wirtschaft und zum Umfeld, zum politischen Umfeld. Warum? Weil wir Geld gebraucht haben, Sponsoren gebraucht haben und weil unsere Fußballfreunde in Stuttgart dringend ein reines Fußballstadion wollten. Und wir hatten ein Universalstadion mit Leichtathletikbahn und solche Dinge, die nicht als zielführend betrachtet wurde. Also das waren so mehr oder weniger die Ausgangsvoraussetzungen. Und daran habe ich dann mit meinem Team gearbeitet. Das mit der Wirtschaft haben wir gut hingekriegt, weil ich hatte da auch das Glück, dass zu Beginn meiner VfB-Karriere unter Trainer Magath uns es gelungen ist, in die Champions League zu uns zu qualifizieren. Das hat natürlich einen verhofften Geldsegen gebracht.
Ja.
Ja, und auch viel Anerkennung in der deutschen Öffentlichkeit. Und das konnten wir fortsetzen. Und ein paar Jahre später waren wir sogar Deutscher Meister, was keiner geplant hatte. Das heißt, wir haben aus dieser, zum einen Glück, zum anderen Krise, Gemengelage, haben wir das Beste gemacht. Sind Deutscher Meister geworden, haben unsere Mitglieder die Zahl versiebenfacht und haben auch das mit der Stadt Stuttgart zusammen den Totalumbau des Stadions in eine reine Fußballarena hinbekommen, einen guten Vertrag mit Mercedes gemacht. Und insofern waren die 8 Jahre, die ich da hatte, eine gute Erfolgsstory.
Ja, und was sind das für persönliche Eigenschaften, die es braucht, um irgendwie weiterzumachen, wenn es vielleicht so aussieht, als würde es nicht weitergehen?
Gibt's also eine Prägung oder? Ja, also es ist hochinteressant. Es ist eine ganz hochinteressante Geschichte. Wenn ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, wenn du auf dein Leben zurückguckst, aber bei mir sieht es so aus, dass ich 3-4 Mal in meiner schulisch-beruflichen oder Ausbildungs- und beruflichen Entwicklung an Punkte gekommen bin, wo ich Vorstellungen, die ich ursprünglich hatte, nicht verwirklichen konnte. Also ich habe den Job nicht gekriegt, den ich wollte. Ich konnte nicht den Weg beschreiten, den ich als Idealweg betrachtet habe. Und jetzt kommt das Interessante ist, ich war dann immer brutal enttäuscht eigentlich und habe gedacht, oh, jetzt ist alles zu Ende und jetzt es wird's dunkel, ne? Aber, und das sage ich all denjenigen, die Ähnliches erleben, aus all diesen Situationen ist bei mir immer etwas entstanden, was viel besser war, als ich mir das überhaupt je vorgestellt habe.
Du hast auch gerade noch was anderes, finde ich, sehr Spannendes gesagt. Du hast gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Welt deine Erwartungen nicht erfüllt hat. So ungefähr hast du das formuliert. Nicht wahr? Du hattest erwartet, dass da jetzt ein Job kommt und das hat sich dann nicht bewahrheitet. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Idee, Zufriedenheit oder Glück ist ja irgendwie Erwartung minus Realität. Also hat auch die Erwartung dann was damit zu tun, wie man überhaupt Krisen, sag ich mal, wahrnimmt und wie man damit dann umgehen kann?
Ja, das ist schon, je größer die Lücke ist, desto mehr hast du zu verdauen. Mhm. Zwischen Ziel und Erreichen. Und meine Erfahrung ist halt, ich habe für mich die Erfahrung, ich habe gemacht, ich habe dann die Ziele, meine Ziele versucht, immer realistisch auszurichten, um die Chance einer positiven Entwicklung zu vergrößern. Also wenn du deine Ziele versuchst, realistisch auszurichten und du übertriffst sie, kannst du dich mehr freuen, wie wenn du hohe Ziele hast, die du nur annähernd erreichst oder gar nicht. Ja, also deswegen, ich bin auch immer sehr skeptisch am Samstags ins Stadion gefahren, wenn wir ein Spiel hatten und habe gedacht, wenn wir heute einen Unentschieden erreichen, okay, dann ein Punkt ist besser als gar nichts, ja. Und wenn wir dann gewonnen haben, dann war das natürlich noch viel, viel schöner. Weil ich habe meine eigenen Erwartungen übertroffen und so habe ich eigentlich die ganze Zeit gelebt.
Ja, spannend. Okay, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Vielleicht noch eine allgemeine Frage am Ende. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen und über Entwicklungen und Beobachtungen. Was denkst du, wohin geht unsere gemeinsame Zukunft? Also ich meine insgesamt, gesellschaftlich, sozial, technologisch natürlich auch, politisch. Was brauchen wir? Was wird wichtiger, was wird weniger wichtig? Oder gibt es vielleicht auch was, wo wir uns verabschieden müssen, was dazukommt? Wie bin ich, mit welchem Rucksack an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen bin ich am besten gerüstet für die Zukunft? Was denkst du?
Also ich würde jedem jungen Menschen sagen, guck, dass du das Maximum aus unserem Ausbildungssystem abkriegen kannst, also schulisch und universitär. dich so gut wie möglich bildest und versuche aber da, parallel dazu auch im Zivilbereich, also in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, egal ob in der Kirche oder im Sportverein oder wo auch immer, versuch immer auch dich um die Interessen von anderen oder die Angelegenheiten von anderen zu kümmern, weil das ist die beste Schule, um später auch im Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Schließ dich den technischen Neuerungen auf, weil ich bin der festen Überzeugung, dass was wir da mit den modernen Technologien verwenden können, also nicht nur künstliche Intelligenz, sondern alles, was sich in der Technik entwickelt, hilft uns, unsere Umwelt besser zu verstehen und besser zu managen und auch für unsere Zukunft die richtigen Weichen zu stellen.
Okay. Unsere regelmäßige Blitzfragerunde steht noch aus. Das ist etwas, was ich mit all meinen Gesprächspartnern mache.
Ja.
Ich stell keine Fragen in dem Sinne, sondern ich starte einen Satz und würde dich bitten, den ganz spontan zu beenden. weiter ist natürlich immer eine Option, aber ja, schauen wir mal. Also, erster Satz. Ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell...
Wie geht's politisch weiter nach der Krise?
Okay. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
Habe ich keine gemacht.
Ha, sehr positiv. Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
Rauchen.
Hilfsweise eine, für die man erwischt wurde, wenn es ist.
Rauchen war das Dümmste, was ich gemacht habe.
Der Klassiker. Punkt, würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
Ja, auch im positiven Sinn.
Durchaus.
Donald Trump.
Durchaus auch im positiven Sinn, okay, cool. Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe, war?
Italienisch.
Super. Mein mutigster Geniestreich bisher, egal ob er erfolgreich war oder nicht, glaube ich, war?
Habe ich leider keinen gemacht. Okay. Ich habe versucht, rational zu operieren.
Okay. Ja. Hat ja hingehauen, wie es auch schon. Letzte Frage. Wen sollten wir hier auf dem Podcast mal interviewen? Gibt es jemanden, der eine spannende Stimme wäre, die gehört werden sollte?
Ja. Cem Özdemir.
Okay. Das wäre tatsächlich ein spannender. Oh ja.
Der ist gut.
Okay. Du kennst ihn persönlich?
Ja.
Okay, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie eine Möglichkeit finden. Würde mich sehr interessieren. Okay, danke für diese kleine Geschichte noch. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Erwin. Unterhaltsam, spannend, lebensvolle Erfahrung, Wirtschaft, Sport, Führung. Also ja. Ich habe das wirklich genossen und ich finde es richtig schade, dass wir hier nur eine begrenzte Zeit haben. Ja. Ich hoffe, dass den Zuhörern das genauso gefällt. Danke dir. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei dir, Mirko. Hat Spaß gemacht.
Euer Mirko sagt danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.